Die Geschichte der Firma Fendt von Beginn an. Markt Oberdorf 1930, Fendt schreibt Geschichte.
Ein Podcast des Fendt Classic Club International.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Caroline Nuscheler, ich bin Agrarjournalistin.
Und ich bin Dominik Nierer, Unternehmenshistoriker und Bibliothekar.
Bevor wir in unsere dritte Folge mit dem Titel Zwei Brüder expandieren eintauchen, will ich mich erstmal für einige positive Rückmeldungen zu unseren ersten beiden Podcast-Folgen bedanken. Der Podcast war und ist eigentlich erstmal nur ein Testballon gewesen. Also unsere zwei Pilotfolgen zum Anfang waren eigentlich erstmal, um überhaupt auszuprobieren, ob sich das jemand anhört, was wir hier erzählen und zu schauen, wie es überhaupt ankommt. Und wir haben uns total gefreut, nachdem die noch im Ende des letzten Jahres live gegangen sind, kamen sofort total schönes Feedback. Und ich möchte einfach ein paar rausgreifen, die mich besonders gefreut haben. Mhm. Und zwar von einem richtigen Fendt-Kenner, der auch bei uns im Fendt-Klassik-Club Mitglied ist, kam zum Beispiel per E-Mail. Meine Gratulation an Sie und an Herrn Nierer für die sehr gelungenen Podcast-Folgen 1 und 2. Fendt schreibt Geschichte. Ich persönlich freue mich schon auf die nächste Folge. Oh, geht natürlich runter wie Öl.
Absolut.
Und auch von Fendt-Mitarbeitern, also heutigen Fendt-Mitarbeitern, habe ich Feedback bekommen. Also es hat scheinbar auch da schon die Runde gemacht. Mhm. Da hat mir jemand geschrieben, geht ins Ohr, bleibt im Kopf, sehr gelungen. Und was mich natürlich persönlich freut, auch aus meinem Agrarjournalisten-Netzwerk hat sich ein Kollege gemeldet mit einer WhatsApp, wann geht's weiter, bin angefixt. Total schön. Und auch jemand aus der Landtechnikbranche, also von einem Anbaugerätehersteller, jemand hat mir noch geschrieben, der Podcast ist richtig gut und spannend, wann kommt die nächste Folge? Sie kommt. Getoppt werden kann das Ganze eigentlich nur noch von Lob von Christoph Gröblinghoff persönlich. Er ist Vorsitzender der Ecofend Geschäftsführung und hat erst vor ein paar Wochen auf LinkedIn ausführlich für unseren Podcast geworben, kann man schon fast sagen. Also er hat einen langen Post veröffentlicht und da hat er unter anderem geschrieben, von mir gibt's eine klare Empfehlung, eine schöne Abwechslung zum Radio während der Feldarbeit. Ja. Also total super, wir freuen uns und Domi, ich denke mal, du hast auch vielleicht ein paar Rückmeldungen bekommen.
Ja, also erstmal war ich schon mal sehr beruhigt, als da dieses Feedback von den Fachleuten kam, weil da schaut man natürlich immer schon ein bisschen gespannt drauf, ob das, was man da produziert, bei den Leuten, die sich da wirklich auskennen, auch Anklang findet. Und das klingt ja ganz danach. Bei mir kommt das Feedback noch ein bisschen aus der anderen Richtung, was mich genauso freut. Denn ich habe viel Rückmeldung bekommen von Leuten, die jetzt erstmal initial wenig, die zum Beispiel keine Landwirte sind, die nichts mit Markt Oberdorf am Hut haben oder nicht mal besonders geschichtsinteressiert sind. Und da habe ich auch die ein oder andere Rückmeldung bekommen, als da dann gemeint war, hey, ich kenne mich mit der Thematik gar nicht aus, aber ich höre euch super gern zu. Und wann kommt die nächste Folge? Das ist natürlich immer das Beste, wenn so Feedback dann mit dieser Endung endet. Und ja, jetzt sitzen wir da.
Ganz genau.
Und machen weiter.
Ja, wir dürfen weitere Folgen aufnehmen, eben weil es so gut ankam. Und da starten wir jetzt gleich rein.
Wir haben uns gedacht, wir machen ein ganz kleines Recap, eine ganz kleine Wiederholung dessen, wo wir das letzte Mal gestoppt haben und was wir in den ersten zwei Folgen so besprochen haben. Nämlich ging es um die Anfänge der Familie Fendt in Markt Oberdorf. Vor allem darum, wie die industrialisierte Landwirtschaft ihren Weg ins Allgäu gefunden hat im 19. Jahrhundert und dann mit beschleunigter Geschwindigkeit Anfang des 20. Jahrhunderts. Und wie ein junger, motivierter Tüftler wie Hermann Fendt zusammen mit dem erfahrenen Vater Johann Georg zunächst erstmal die hauseigene Landwirtschaft maschinisiert und motorisiert hat zunehmend und dadurch sehr viel Weitblick bewiesen hat, die Weichen für die Zukunft gestellt hat. Ganz konkret, und da haben wir eigentlich geendet, mit der Entwicklung ihres Dieselrosses Ende der 1920er. Und damit haben die Fendts den Grundstein gelegt. Und jetzt wächst die Produktion, erstmal langsam, aber kontinuierlich. Und zunächst werden vor allem Kunden aus der näheren Umgebung versorgt, was natürlich gleich mehrere Vorteile mit sich bringt.
Ganz genau. Wir sind also im Jahr 1931. Das erste Dieselross war verkauft. Und zwar an die Familie Guggemoos in Seeg. Wer sich noch erinnert, die Auslieferung war ein bisschen problematisch. Der Hermann Fendt hatte da mit einem Schneesturm zu kämpfen. Aber er kam an und das Dieselross kam an. Und auch das zweite bzw. eines der nächsten Modelle wurde bereits verkauft und ging an die Familie Seiler aus Marktoberdorf. Das war eine wohlhabende Brauereifamilie am Ort, wohl bekannt auch. Und der Franz Seiler war ja derjenige, der die Namensgebung vorangetrieben hat. Also der war derjenige, der die Idee hatte, diesen Fendt Kleinschlepper auf den Namen Dieselross zu taufen. Und der Verkauf an diese Familie Seiler war in vielerlei Hinsicht ein Gewinn für Fendt. Also erstens bekamen sie natürlich Geld für den Schlepper, keine Frage. Und zweitens hatte man immer eines dieser Dieselrösser in unmittelbarer Nähe, weil die Guggemoos-Familie, die hat, oder der Betrieb Guggemoos, der war ja doch ein paar Kilometer entfernt. Und da konnte man nicht immer so zugreifen dann auf dieses Modell. Und das war jetzt mit den Seilers anders. Die waren direkt in Marktoberdorf. Und so hat man die Möglichkeit gehabt, die eigene Erfindung regelmäßig auch im Einsatz zu sehen und ja, das Dieselross auch auf Praxistauglichkeit zu prüfen und da genau einfach immer wieder auch mal vorbeizuschauen bei den Seilers. Genau, eine Sache, worauf die Fans am meisten geachtet haben bei diesen Besuchen, sag ich mal, war die Stabilität der verbauten Blechteile. Die kamen nämlich aus der unmittelbaren Nachbarschaft von einem gewissen Konrad Fendt, den man auch Brunnenmacher Fendt genannt hat in Marktoberdorf. Und andere Teile kamen von der Spenglerei Ebenhoch und beide waren in der Nähe von der Jahnstraße, wo also die landtechnische Werkstätte Fendt zu der Zeit noch verortet war. Und diese Nähe, das gefiel den Fans total gut, da mit benachbarten Zulieferern zusammenarbeiten zu können. Das erschien ihnen damals schon als nachhaltig und sinnvoll, dass man da einfach auf die Leute dann auch zugreifen kann und dass da keine allzu großen Wege zurückgelegt werden müssen.
Die haben ja eigentlich dadurch wirklich von Anfang an ihr Testlabor komplett in der Umgebung gehabt. Also du hast den Zulieferer da, du hast dann natürlich deine Werkstatt vor Ort und dann deinen ersten Kunden oder deine ersten Kunden, jetzt hier im Fall von Franz Seiler, wo du schon unter Live-Bedingungen deine eigentlich ja fast noch Prototypen, weil es waren ja wirklich Individualstücke, die ersten testen konntest. Ja. Und wenn wirklich was kaputt war, dass man dann schnell vor Ort war und da dran schrauben konnte.
Genau. Ja, ja, ich stelle mir das auch total als ziemlich intensive Entwicklungszeit vor. Also als würde man da wirklich, die sind da rumgewuselt zwischen den verschiedenen Wirkungsstätten und waren da alle total konzentriert und fokussiert auf diese Technik. So stelle ich es mir jedenfalls vor.
Absolut, ich habe jetzt auch gerade das Bild im Kopf, der Franz Seiler fährt da, tuckert mit seinem Dieselross über den Acker und der Hermann Fendt steht irgendwo am Feldrand mit einem Klemmbrett und schaut sich das an und macht sich Notizen. Da wäre es interessant, da haben wir aber leider kein Material dazu, also wie das dann wirklich mal alltäglich aussah, also wie oft der Hermann Fendt vielleicht wirklich mal aus der Weite oder auch aus der Nähe sein Dieselross betrachtet hat, um zu schauen, woran es noch hapert.
Ja, ja, absolut. hinzu kam noch, dass der Franz Seiler schon fast als Markenbotschafter, könnte man sagen, agiert hat. Also wie schon erwähnt, die Familie war recht bekannt in Marktoberdorf und war natürlich super, dass ausgerechnet so jemand ein Dieselross hatte oder Fendt-Kunde war. Und der Franz Seiler war auch jemand, der immer wieder Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und er fiel vielleicht nicht immer positiv auf, aber er fiel auf. Zum Beispiel, weil er mit dem Dieselross immer sehr flott unterwegs war, wie der Dr. Klaus Herrmann in der Chronik schreibt. 8 km/h wären damals erlaubt gewesen. Es handelt sich bei dem Fendt Dieselross ja um ein führerscheinfrei zu führendes Fahrzeug und damit hätte man eben diese 8 km/h fahren dürfen. Und die hat er wohl nicht immer ganz eingehalten, ist überliefert und ist da wohl immer ganz schön durch den Ort gebrettert und es wird wahrscheinlich auch laut gewesen sein. Also man kennt ja den Sound von den alten Dieselrössern und wie schnell er genau gefahren ist, ist jetzt nicht überliefert, aber ja, war anscheinend schon ganz schön flott und in den 30er Jahren hat man das mit den Vorschriften noch nicht so eng
das
gesehen.
Ich auch, ja.
Der hat jetzt dafür keine Strafe erfahren, aber muss wohl eben recht auffallend gewesen sein und er war dadurch Stadtgespräch bzw. Ortsgespräch. Und das ist natürlich auch hilfreich dann für
einen. Absolut,
eine,
viel besser kann man sich ja eigentlich nicht wünschen, oder?
Absolut, ganz genau. Ja, in den folgenden 2 Jahren produzierte die landtechnische Werkstätte Fendt dann jeweils nur 1 bis 2 Dieselrösser, also recht wenig. Aber ich glaube eben, das hing auch damit zusammen, wie wir gerade schon gesagt haben, dass das einfach eine sehr intensive Entwicklungszeit war und man wirklich damit beschäftigt war, die Erfindung nochmal zu optimieren, nochmal zu überarbeiten. Und da ging es noch überhaupt nicht darum, wirklich Masse zu produzieren.
Serienproduktion, ja.
Genau, sondern erstmal noch weiter zu tüfteln. Und ja, der Johann Georg Fendt und sein Sohn Hermann verbrachten ihre Zeit also in der Werkstatt. Es wurde da versucht, auf Kundenwünsche einzugehen. Was kommen für Rückmeldungen? Was können wir verbessern? Und daraufhin haben sie dann ein Dieselross mit einem stärkeren Deutz-Dieselmotor mit 9 PS ausgestattet. Vorher waren es nur 6 PS. Und auch bei der Bereifung wurde experimentiert. Bisher hat man mit gusseisernen Speichenrädern gearbeitet. Kennt man auch von den Fotos von damals. Und dann ist man umgestiegen auf eiserne Vollscheibenräder mit Gummiauflage. Ja, ich stelle mir vor, dass das vielleicht etwas komfortabler war.
Ich glaube auch. Also der Wechsel zu Gusseisen, zu einer Gummiauflage auf jeden Fall.
Ja. Und auch noch wichtig für den Fahrkomfort, man hat eine gefederte Vorderachse eingebaut. Genau, das hat mich fast ein bisschen verwundert, dass sie damals da schon drauf gekommen sind. Also, dass das jetzt, oder dass sie darauf Wert gelegt haben, weil das hat jetzt wirklich in erster Linie was mit Fahrkomfort zu tun und genau, dass das da schon Thema war. In den, im Jahr 1932 folgten dann Auftritte bei regionalen Veranstaltungen. Also da haben sie sich dann auch getraut, wieder rauszugehen mit ihrem Dieselross, mit ihrer Technik. Beim Maschinenlehrgang zu Motormähern im Kemptener Spitalhof zum Beispiel waren sie mit dabei. Und dort wurde der Fendt-Kleinschlepper als am besten eingestuft von den Fachleuten, die da vor Ort waren. Also da haben sie schon mal nochmal ordentlich Credits gesammelt sozusagen. Und einen ähnlichen Erfolg konnten sie dann auch bei sich am Ort in Marktoberdorf einfahren beim landwirtschaftlichen Kreisfest. Und da möchte ich aus der Festschrift, die es damals zu diesem Anlass gegeben hat, ein kleines Zitat liefern. Da hat nämlich der Dr. Klaus Herrmann was in seiner Chronik hineingeschrieben und da wurde folgendermaßen berichtet in dieser Festschrift. Xaver Fendt, Marktoberdorf, baut das Dieselross, die konkurrenzlos billigste und sparsamste Kraftquelle, die vielseitigste Zukunftsmaschine für die Landwirtschaft. Dieselbe mäht, pflügt, zieht alle Lasten, treibt Maschinen und Dynamo zur elektrischen Stromerzeugung.
Also da waren ganz, ganz viele wichtige Punkte abgehakt. Zukunftstauglich, günstig, Haltbarkeit und diese Vielseitigkeit eben auch, dass du sagst, eine Maschine nimmt dir unglaublich viel Arbeit ab und ist vielseitig bei dir am Hof einsetzbar.
So ist es. Also war natürlich schon sehr selbstbewusst formuliert, vielleicht werblich, würde ich sagen, ein bisschen überpaced, aber sonst kommt man natürlich nicht an mit seinen Botschaften, von daher eigentlich alles richtig gemacht.
Die Fendts waren also auf einem guten Weg, kann man sagen, haben sich schrittweise vorangetastet, haben ihr Dieselross immer weiter unter die Öffentlichkeit gebracht, vor die Augen der Öffentlichkeit. Aber wie die meisten von uns wissen dürften, steht jetzt das Jahr 1933 an und damit einhergehend einiges an Veränderungen in Deutschland. Denn 1933 kommt es zur Machtergreifung der Nationalsozialisten. Darüber könnte man natürlich komplett eigene Podcasts machen. Wir beschränken uns da ein klein wenig und zwar vor allem auf die agrarpolitischen Auswirkungen und die Auswirkungen, die die Machtergreifung auf Marktoberdorf hatte und damit natürlich auf die Fendts. Denn die Eingriffe in die Lebensbereiche waren massiv, in alle Lebensbereiche. Und ich habe da einen ganz interessanten Punkt gefunden, weil das nämlich zum Beispiel auch bei den Berufsbezeichnungen der Fall war. Ich weiß nicht, Caro, ob du das schon wusstest, zwar, dass die Nationalsozialisten einen Unterschied gemacht haben, wer sich Bauer nennen durfte und wer sich Landwirt nennen durfte. Und Ich fand es interessant, dass Bauer von den Nationalsozialisten sozusagen fast wie ein Ehrentitel aufgefasst wurde. Ach. Also Bauer durfte man sich nur nennen, wenn man arischer Abstammung war, wenn man erbgesund war, wie sie es so schön ausgedrückt haben, und wenn man einen eigenen Hof besaß, der die komplette Familie ernähren durfte. Also wirklich diese Vorstellung eines selbstständigen, autarken Bauern auf seiner eigenen Scholle, der das Land bewirtschaften konnte. Und Landwirt waren dann alle anderen.
Ach, ist eigentlich konträr zu dem, wie es heute ist, weil heute ist es ja eigentlich eher so, dass der Landwirt ist derjenige, der diesen Beruf gelernt hat, also ein ausgebildeter Landwirt oder eine Landwirtin, und in Anführungsstrichen alle anderen, die irgendeine Art von Landwirtschaft oder landwirtschaftliche Arbeiten, die würde ich jetzt als Bauern bezeichnen. Ja. Also es ist im Prinzip das eine ist der Ausbildungsberuf, also der gelernte Beruf, und das andere ist jemand, der vielleicht keine entsprechende Ausbildung hat und trotzdem in dem Bereich tätig ist. Also insofern würde man heute genau umgekehrt unterscheiden.
Es passt aber ganz gut, und da kommen wir später nochmal drauf, wie die Nationalsozialisten Bauern aufgefasst haben oder den Beruf des Bauers, nämlich diese Romantisierung, aber dazu ein bisschen später mehr. Ich möchte vor allem auf zwei Aspekte eingehen, nämlich jetzt die agrarwirtschaftliche sowie die politische Situation. Wirtschaftlich war es Anfang der 1930er nicht gerade ideal für die Landwirte. Also wir hatten immer noch die Nachwirkungen des großen Börsencrash von 1929. Der hatte ebenfalls Auswirkungen in alle Lebensbereiche. Das ist von den Vereinigten Staaten rübergeschwappt nach Europa. Und zwar war überall ein deutlicher Abschwung zu spüren. Also nur um das mit ein paar Zahlen zu unterfüttern. In Deutschland ging damals die Industrieproduktion um 41,8% zurück, also fast die Hälfte. Krass. Und die Arbeitslosigkeit stieg 1932 auf 30%. Also natürlich merkst du das. In der Landwirtschaft gab es zwar nach wie vor genug Arbeit, aber es kam zu einer Agrarkrise. Das hatte mit billigen Getreidepreisen aus Richtung Sowjetunion zum Beispiel zu tun, sodass die Agrarpreise unter den Stand von 1913 fielen, also noch vor dem Ersten Weltkrieg. Und dazu kam auch noch, dass zwischen 1924 und 1931 ganze 800.000 Hektar unter den Hammer kamen. Also da wurden vor allem Höfe aus Familienbesitz versteigert. Und das war natürlich massive Änderungen. Bedeutet für unser kleines Marktoberdorf jetzt oder unser Allgäu, dass vor allem kleinere Betriebe bei der Anschaffung von neuen Geräten und Maschinen, die natürlich kostenintensiv waren, ein wenig vorsichtig sein mussten oder vielleicht ja doch zweimal überlegen sollten, ob es das wert war. Dazu kommt jetzt auch noch ein psychologischer Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. Man darf diesen Börsencrash von 29 nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also wir kennen vielleicht alle noch die Bilder aus Filmen oder aus satirischen Rückblicken, die aber tatsächlich so stattfanden, wo in New York die Banker aus ihren Büros, aus den Hochhäusern reihenweise quasi in den Tod gesprungen waren, weil es keine Hoffnung mehr gab, weil sie so viel verloren hatten. Das kam jetzt im Allgäu nicht unbedingt so vor, aber
da gibt es auch keine Hochhäuser.
Ja, da wird es auch schwierig, vor allem in den 1930ern. Aber diese Unsicherheit, die war auch hier da, auch bei den Landwirten. Und umso wichtiger war es jetzt für die Fans, mit ihrem Produkt und ihrem Service als Ansprechpartner sofort zu punkten und zu überzeugen. Denn ich stelle mir das so vor, du lieferst deine ersten beiden Dieselrösser aus und jetzt stell dir mal vor, die sind Klump, die sind Müll. Du hast sofort den Ruf weg, das Geld sitzt nicht locker bei den Landwirten, und dann schaut es beim dritten Dieselross schon schwierig aus, das noch unter die Leute zu bringen, wenn so eine Investition dafür vonnöten ist. Mhm. Genau, deswegen die Investition in die Dieselrösser, die war wohl überlegt, vor allem weil man sich auch immer wieder vor Augen führen muss, dass das noch eine ziemlich neue Industriesparte war, also diese komplette motorisierte Landwirtschaft. Das war natürlich damals noch alles unbekannt und es war bei Weitem nicht sicher, dass sich das auch durchsetzt gegen die Pferde und die Ochsengespanne. Ja, zum Politischen, das war viel weniger subtil. Das hatte massive Auswirkungen auf Marktoberdorf eigentlich von Anfang an, angefangen jetzt mal bei einzelnen Personalien. Wir hatten zum Beispiel den Dieselrossbesitzer Franz Seiler, der, wie du vorhin es so schön erwähnt hast, nicht nur positiv ausfiel, hier fiel er definitiv negativ auf. Und zwar war der schon vor 1933 NSDAP-Kreisleiter und NSKK-Standartenführer und wurde jetzt NS-Führer für den Kreis Marktoberdorf-Füssen. In Marktoberdorf wurde auch sehr früh eine der ersten SA-Führerschulen Deutschlands eröffnet, sowie Einrichtungen des Reichsarbeitsdienstes. Also jetzt nach der NS-Machtergreifung tut sich viel im Dorf. Ironischerweise, trotz der ganzen wirtschaftlichen Unsicherheit, ziehen ortsansässige Gewerbe, klar, da tut sich was, da wird jetzt investiert, erstmal daraus ihren wirtschaftlichen Vorteil und es gibt einen spürbaren Aufschwung bei den Geschäften, was sich natürlich auch wieder ein bisschen auf die Landwirte auswirkt. Die Fans sind unseren Quellen nach nicht aktiv irgendwie mit der NSDAP verbunden. Hermann Fendt hat da auch eine recht eindeutige Einstellung dazu, wie wir später nochmal hören werden. Und man muss auch sagen, die sind voll fokussiert und beschäftigt mit dem Ausbau ihres Betriebs und überhaupt ihres bisherigen Familiengeschäfts. Denn dahingehend steht jetzt 1933 eine sich schon lange abzeichnende Veränderung ins Haus.
Die Familie Fendt entscheidet sich nämlich in diesem Jahr, die Landwirtschaft aufzugeben. Sie haben ja immer noch selber da eben Landwirtschaft betrieben. Früher war das noch mehr. Es ist eh schon so ein bisschen ausgefadet und war zuletzt nur noch im Nebenerwerb. Aber jetzt haben sie eben doch gemerkt, dass einfach keine Zeit mehr da ist und eigentlich auch kein Platz mehr, weil Stall und Scheune als Lager und für die Produktion von ihren Dieselröstern benötigt worden sind. Und deswegen haben sie sich dann schweren Herzens, vor allem der Johann Georg Fendt, dazu entschlossen,
der Vater.
Die Landwirtschaft jetzt also doch final auch aufzugeben und sich komplett auf die landtechnische Werkstätte zu konzentrieren. Man war auch dann im Folgenden zum ersten Mal außerhalb der Region unterwegs mit der eigens hergestellten Technik. Und zwar, außerhalb der Region ist jetzt fast schon ein bisschen untertrieben, nämlich man war in München auf dem Zentrallandwirtschaftsfest, also auf dem ZLF. Viele kennen das bestimmt aus der Branche sowieso, aber wahrscheinlich sogar auch Leute, die jetzt gar nicht unbedingt was mit Landwirtschaft zu tun haben. Das ZLF ist nämlich immer parallel zu Wiesen, also zum Oktoberfest gewesen, muss man schon sagen, weil 2020 und 2024 fiel das ZLF nämlich aus. Das nächste Fest ist jetzt für 2028 geplant. Ich bin gespannt, ob es wirklich stattfindet. 2020 war Corona der Grund, warum es nicht war. Und 2024 fiel es aus, weil wohl zu wenig Buchungen, Anmeldungen, zu wenig Aussteller waren, also aus wirtschaftlichen Gründen. Und bin gespannt, ob es sich erholt. Ich hoffe es. Aber wird man sehen. Veranstaltet wird es heute vom Bayerischen Bauernverband. Ursprünglich war das mal der landwirtschaftliche Verein, der das Fest abgehalten hat. Und zuletzt 2016, wo es also zum letzten Mal war, waren es rund 280.000 Besucher. Das war sicherlich 1933 noch nicht so, aber es hatte trotzdem schon einen gewissen Stellenwert. Das ist nämlich schon 1811 entstanden, dieses Fest. Also es hat schon eine gewisse Historie. Das gab es schon über 100 Jahre zu dem Zeitpunkt. Insofern war das sicherlich ein Schritt für die Familie Fendt. Und die waren hier mit dem Dieselross von dem Franz Seiler auch eben vor Ort, also mit dem Ausstellungsstück Number One. Und dieses Dieselross kam dort sehr gut an. Das muss man sagen, die haben da auf jeden Fall Aufmerksamkeit bekommen für ihre Technik und auch Anerkennung. Und die Freude war groß über diesen Erfolg. Das ZLF ist ja eben wohl damals schon gegen September, Oktober gewesen, wie heute auch, sprich dann schon eher zum Jahresende hin. Die Freude war dann aber leider nur von kurzer Dauer, weil danach dann ein einschneidendes Ereignis war. Denn als die Fendts wieder daheim waren, verstarb Johann Georg Fendt im Alter von 65 Jahren.
Ja, das war wirklich einschneidend. Also das Familienoberhaupt stirbt. Und da möchte ich ganz kurz ein kleines Zitat vorlesen. Und zwar aus dem Marktoberdorfer Landboten vom 12. Dezember 1933, auch zu finden so in der Fendt-Chronik. Zum einen, weil dieser Nachruf, der da veröffentlicht wurde, zeigt, wie wichtig oder wie angesehen Johann Georg Fendt in Marktoberdorf war. Und zum anderen, weil ich finde, Nachrufe aus dieser Zeit, die haben auch nochmal so einen anderen Touch. Also ich finde die immer sehr, sehr spannend. Eine riesengroße Zahl von Trauergästen bekundete heute Vormittag durch die Anteilnahme an der Beerdigung des Bleizugfabrikanten und Mechanikermeisters Herrn Johann Georg Fendt, Inhaber der Firma Xaver Fendt, die große Hochachtung, die dem Verstorbenen weit über seine Heimat entgegengebracht wurde. Nachdem Hochwürden Herr Benefiziat Bachhofer die Einsegnungsgebete gesprochen hatte, zeichnete er in kurzen, eindrucksvollen Worten ein wahrheitsgetreues Lebensbild des Dahingeschiedenen. Er schilderte, wie Herr Hans-Georg Fendt, eine geniale, achtungsgebietende Persönlichkeit Markt Oberdorfs, gelebt und gekämpft, wie er sein Leben gemeistert hat als ein ganzer Mann. Seinen Beruf habe er als tüchtiger Meister voll und ganz ausgefüllt. Nie habe er sich Rast gegönnt, sein Streben ging immer weiter. Neben seinem Beruf habe er seine Pflicht getan, männlich sei er auch gestorben. Erbauend seien seine Sterbestunden gewesen. Das Begräbnis von Herrn Hans-Georg Fendt hat sich zu einer erhebenden Trauerfeier gestaltet und war würdig des Mannes, dem es gegolten. Also einerseits finde ich das immer schon sehr episch formuliert.
Mhm, ja.
Andererseits sind da auch immer wieder Formulierungen drin, die man häufig in diesen Nachrufen findet. Da liest sich es teilweise fast ein bisschen, wie man es heute aus Bewerbungsschreiben kennt, wenn bestimmte Signalsätze drin sind. Also zum Beispiel diese, dass man in den Sterbestunden erbauend sich verhalten hat. Das war ganz wichtig. Das war auch ein großes Lob.
Mhm.
Genau. Und wenn man jetzt hier diesen Nachruf sich anschaut, also ich glaube,
da kommt schon raus, ja, dass er nicht irgendwer war in Markt Oberdorf, ja, sondern da durchaus
ganz guten Eindruck
hinterlassen, ja, hat, auf jeden Fall. Ja, also das hat sicherlich nicht jeder so bekommen, 1933, so einen Bericht auch. Und ja, denke ich, spricht schon auch für sich.
Ja, ich glaube es auch. Er stirbt mit 65 Jahren. Das klingt jetzt für uns nicht unbedingt nach einem hohen Alter. Natürlich, heutzutage sind die Lebenserwartungen anders. Das fand ich auch ganz interessant, nur um das so ein bisschen einzuordnen, habe ich da auch ein wenig recherchiert. Also 1930 lag die Lebenserwartung bei Männern bei etwa 60 Jahren. Die wächst jetzt in den kommenden Jahren stabil und kontinuierlich an. War also tatsächlich ein wenig über dem Durchschnitt und für damalige Verhältnisse alles andere als jung. Ich habe auch mal geschaut, was mich interessiert hat, ob sich die Lebenserwartung für Landwirte beispielsweise irgendwie unterschieden hat von denen anderer Berufe, aber da konnte ich nichts feststellen. Also keine besonders hohe oder niedrige Mortalitätsrate, sondern die haben natürlich auch profitiert von verbesserter Hygiene, medizinischer Versorgung, Ernährung und so weiter und so fort. Da fällt mir ein, weißt du eigentlich, woran er gestorben ist?
Ja, also ich habe natürlich mir auch erstmal gedacht, 65, ja, kommt mir jetzt erstmal jung vor, ja, aber das ist natürlich einfach nur die erste Reaktion darauf, ohne jetzt groß zu überlegen, wann das genau war. Ich habe dann schon versucht, da nähere Informationen zu finden. In der Chronik steht tatsächlich nichts drin dazu und auch im Netz habe ich auf Anhieb erstmal nichts gefunden. Aber ich habe dann doch nochmal weiter recherchiert, weil ich mir gedacht habe, also irgendwo muss das doch wohl zu finden sein, an was der eigentlich gestorben ist. Und ich habe dann doch noch zwei Quellen aufgetan. Und zwar hat der Hans Fendt, der hat mir ein schriftliches Interview gegeben. Zur Erinnerung nochmal, das ist ja mit dem Stammbaum nicht ganz einfach zu durchblicken. Also der Hans Fendt ist der Sohn vom Xaver Fendt und der Enkel des Verstorbenen. Ja, so muss man sagen. Und er heißt eben auch Hans, genauso wie ja der Großvater. Ja, deswegen ist das immer so ein bisschen verwirrend. Aber der hat mir im schriftlichen Interview in einer Antwort geschrieben, dass der Johann Georg Fendt schwer krank war. Mhm. Aber nicht genau, was er gehabt hat. Und ich habe dann nochmal in das Interview mit dem Peter Fendt, zur Erinnerung nochmal, das ist der Sohn vom Hermann Fendt, also ebenfalls Enkel des Verstorbenen und Cousin von dem Hans-Fan, von dem ich gerade schon gesprochen habe. Und der hat mir im Interview davon berichtet, dass der Großvater wohl Magenkrebs gehabt haben soll. Ja, in jedem Fall muss es eben eine kurze, schwere Krankheit gewesen sein. Von daher würde das gut passen. Und weil er hat ja im Jahr 1933 noch so viel bewältigen können und war da ja wenige Wochen vor seinem Tod sogar noch erfolgreich beim ZLF in München. Und insofern passt dann so eine Krebskrankheit wahrscheinlich da ganz gut ins Bild. Das hat ihn dann doch recht schnell dahin gerafft.
Und das war ja damals auch, also kann man glaube ich sagen, Todesurteil.
Ja.
Kaum behandelbar und oftmals war dann die Behandlung fast schlimmer als die Krankheit selbst, genau. Jetzt ist er aber mit 65, also für damals ein durchaus erfülltes Leben, kann man sagen. Verschiedene für die Familie natürlich damals wie heute sind da Statistik und Vergleich für die Angehörigen kein wirklicher Trost. Zumal jetzt Johann Georg an einem für das Familienunternehmen wirklich wichtigen Turning Point verstirbt. Wie du gerade gesagt hast, man geht jetzt überregional, man präsentiert das Dieselross überregional.
Ja.
Man gibt die Landwirtschaft als gut kleines Standbein, aber immerhin noch zweites Standbein endgültig auf und setzt ihm alles auf die Karte, das Fendt jetzt als ernstzunehmender Produzent landwirtschaftlicher Maschinen zu etablieren gilt. Jetzt stirbt der Patriarch und jetzt ist halt eben die Frage, wie geht es weiter?
Ja, für den Sohn, für den Hermann stand fest, er will das Geschäft fortführen. Also er war da tatsächlich fest entschlossen. Er wollte sogar so weit gehen zu sagen, nö, also ich will das Ganze sogar ausbauen. Und das war mutig, sicherlich aus zwei Gründen. Also erstens war es so, dass die Motorisierung der Landwirtschaft zu dem Zeitpunkt schon noch ziemlich am Anfang stand. Also man konnte das noch gar nicht so richtig abschätzen, wie wird sich das eigentlich entwickeln. Also in der Chronik von Dr. Klaus Herrmann steht zum Beispiel, dass im Jahr 1933 gerade mal 2116 Zugmaschinen im Einsatz waren und weniger als die Hälfte davon in der Land- und Forstwirtschaft. Also der Rest beim Militär, im Schienenverkehr, bei der Schifffahrt oder auch im Straßenverkehr. Also das war noch eine sehr überschaubare Zahl zu dem Zeitpunkt. Und die Zugmaschinen hatten auch keinen besonders guten Ruf zu dem Zeitpunkt, weil sie halt sehr reparaturanfällig waren. Also man kann sich das ja vorstellen, es ist immer am Anfang von einer Entwicklung natürlich so, dass das noch nicht alles reibungslos funktioniert. Und insofern hieß es wohl damals, also man sagte sich gern den Satz, der Motorpflug stinkt und raucht und geht niemals, wenn man ihn braucht. Das halt natürlich nach.
Ja.
Und ist erstmal gar kein guter Nährboden erstmal für hier Hermann Fendt, um weiterzumachen. Und dann war da natürlich auch noch ein anderer Grund, warum jetzt seine Entscheidung mutig war, nämlich die Nazis.
Ganz genau. Man könnte ja meinen, wenn man jetzt ein so unsicheres, stinkendes, rauchendes Produkt hätte, wo man sich aber zukunftsträchtig was verspricht, da bräuchte es jetzt von staatlicher Seite vielleicht Unterstützung, um die ersten holprigen Jahre zu überbrücken. Aber tatsächlich, und das mag vielleicht auch den einen oder die andere hier überraschen, waren die Nationalsozialisten am Anfang der Machtübernahme gar nicht so begeistert von der Technik auf dem Acker. Denn die hatten, und das ist zum Beispiel bei Richard Walter Daré, der war damals Leiter des Reichsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, die hatten noch ein sehr romantisiertes, traditionelles und damals schon veraltetes Bild vor Augen, wie der Bauer zu arbeiten hatte, nämlich gesund, muskelbepackt, mit starken Zugtieren den Boden durchpflügend. Also nichts mit irgendwie motorisierter Arbeit, denn dafür werden ja die Muskeln nicht gebraucht. Also deswegen stand man da von politischer Seite den Maschinen zunächst ablehnend gegenüber, weil man eben diesem Klischee vom hart arbeitenden Landarbeiter mit der schwingenden Sense noch so nachhing. Also da war das Landwirtschaftsbild wirklich komplett romantisiert und idealisiert. Gleichzeitig musste man auch ein bisschen entgegenwirken, also wollte man auch dieser Abwanderung der landwirtschaftlichen Kräfte in die Städte entgegenwirken. Das war auch damals der Fall und man hat gewusst, gut, mir fehlen die Leute auf dem Acker, diese muskelbepackten jungen Männer, deswegen brauche ich vielleicht eine technische Alternative dazu. Also das war durchaus zweiteilig, diese Auffassung damals, denn was die Nazis ganz eindeutig hatten, war der Wunsch nach Autarkie, also nach Selbstständigkeit, nach Unabhängigkeit. Und zwar vor allem, was die Versorgung von Nahrungsmitteln angeht. Also man hatte da aus den Lehren des Ersten Weltkriegs die richtigen Schlüsse gezogen, dass wenn es zum Kriegsfall kommt, und wie wir alle wissen, waren die Nazis da durchaus von Anfang an auf dem Weg und haben natürlich damit gerechnet, dass es so weit kommt. Da hat man daraus gelernt und deswegen war das Signal der nationalsozialistischen Führung an die Landwirte, an die Bauern, ihr müsst mehr Erträge erwirtschaften, damit wir im Kriegsfall von den internationalen Importen unabhängig werden. Frage ist halt nur, wie man das macht. Der Hermann Fendt hatte dann eine ganz klare Meinung. Der stand hier auch, also der hat diese Romantisierung der Nazis auch schnell erkannt und hat gesagt, das ist Blödsinn, das ist Schmarrn. Also der stand da mit sehr großer Skepsis dem gegenüber. Das ist ja eine Qualität auch, die ihn auszeichnet, dieses, dass Hermann Fendt, das hatten wir auch in den ersten zwei Folgen immer mal wieder erwähnt, diese Fähigkeit hatte, in die nächsten 10 Jahre zu blicken. Also fast schon, als würde er dieses Fenster in die Zukunft aufmachen und Informationen daraus ziehen und dann in der Gegenwart daran arbeiten. Also Hermann Fendt war von Anfang an klar, dass man dieser technischen Entwicklung nicht entgegenwirken konnte.
Ja, also er hat sich da überhaupt nicht beirren lassen, ganz richtig. Und er hat sich da auch noch ein bisschen Informationen gesammelt, um seine Vermutungen auch zu stärken. Also er hat zum Beispiel auch in die Schweiz geschaut. Und da war das nämlich im Jahr 1933 schon so, dass da bereits 6000 Kleinschlepper im Einsatz waren. Also quasi dreimal so viele wie bei uns in Deutschland.
Das muss man sich mal auf die Größe. Ich habe
es vorhin schon gesagt.
Ja, ja.
Genau, also Wahnsinn. Gut 2100 waren es bei uns und schon 6000 in der Schweiz. Und insofern hat er da mit dem Blick über den Tellerrand hinaus sozusagen auch nochmal für sich festgestellt, da geht noch was. Und die Betriebsgrößen in der Schweiz sind ja wiederum kleiner als bei uns, also da eher so im Schnitt 5 bis 15 Hektar zu damaliger Zeit. Und das Einsparpotenzial je Familienbetrieb waren da so mit 2 bis 3 Pferden berechnet. Und eröffnete eben die Möglichkeit zur intensiven Landwirtschaft da auch eben in der Schweiz. Und da dachte sich Hermann Fendt, so, das geht bei uns auch. Und er wollte also unbedingt da dranbleiben und eben die landtechnische Werkstätte Fendt in eine blühende Zukunft führen. Und an dieser Stelle bekam er dann sogar noch Verstärkung.
Ganz genau. Bisher haben wir immer eigentlich von zwei Fendt-Protagonisten geredet, nämlich dem Vater Johann Georg, der jetzt verstorben ist, und Hermann Fendt. Und jetzt kommt 1933 der Bruder Xaver zurück an den Hof. Der war unterwegs die letzten Jahre, der hat nämlich in der Industrie seinen Meister gemacht und jetzt sollte er auf Wunsch des kranken Vaters, kam er jetzt wieder zurück nach Hause. Der Xaver Fendt, der brachte Expertise von außen mit und sowas belebt natürlich den Betrieb, indem er sich auch gleich voll engagierte, anders wie Hermann Fendt, aber nicht minder engagiert. Über Xaver Fendt reden wir auch später, in einer späteren Folge nochmal genauer, aber hier nur ganz kurz, er war unter anderem bei Deutz in Köln, er war auch im Ausland bei Alfa Romeo in Mailand und dieses Wissen brachte er jetzt mit nach Hause, zusammen mit etwas mehr Struktur im Betrieb, denn was der Xaver Fendt gut konnte, war Buchführung, war Kalkulation, der konnte sozusagen die Betriebskosten gut im Blick behalten und auch optimieren. Was er auch gut konnte, waren Themenbereiche wie Produktion und Materialwissenschaft. Also der Xaver Fendt, kaum war er da, führte er neue Fertigungsverfahren ein, zum Beispiel indem er bestimmte Sondermaschinen für die Schlepperproduktion baute. Und wenn du diese Art Maschinen hast, dann wird das natürlich ein bisschen strukturierter und man kann ein Stück weit mehr in die serielle Produktion gehen, wenn die richtigen Produktionsmaschinen dafür da sind. Da gibt es ein schönes Zitat vom Sohn Hans über seinen Vater Xaver, der sagt er, die beste Technologie kann kein Erfolg werden, wenn sie nicht effizient produziert werden kann. Und dies konnte mein Vater. Also es schien fast schon schicksalshaft, dass jetzt der Bruder, der in einem ganz anderen Bereich wie der Hermann Fendt, der Tüftler, der Visionär, dass der jetzt zu einem richtigen Zeitpunkt zurückkam und die beiden Brüder da das jetzt zusammen gemanagt haben. Die Qualität wurde gewährleistet, die Effizienz wurde gesteigert, und die Familienverhältnisse ein Stück weit neu geordnet. Und auch dazu habe ich noch ein kleines Zitat, diesmal von Peter Fendt, das ich kurz vorlesen möchte. Einfach damit man einen Eindruck bekommt, wie das jetzt nach dem Tod des Familienpatriarchen weiterging. 1933, nach dem Tode Johann Georg Fendts, ging sein Betrieb nach dem damalig geltenden Erbrecht auf seine überlebende Witwe, Frau Crescentia Fendt, über. Crescentia Fendt hatte sich zeitlebens um Haus und Hof verdient gemacht, war aber keine Geschäftsfrau. Der älteste Sohn, Xaver Fendt, war von seinem Vater als Nachfolger erwählt worden und hatte sich im In- und Ausland die dazu erforderliche Ausbildung angeeignet. Er verfügte auch als einziger über den Meisterbrief, war also als einziger der drei Brüder berechtigt, einen Handwerksbetrieb als Chef zu führen. Hermann Fendt hatte diesen Meistertitel nicht und musste sich wohl oder übel zumindest pro forma den Weisungen seines Bruders Xaver unterordnen. Dies war meinem sehr ehrgeizigen Vater natürlich ein Dorn im Auge. Also das kann man sich schon gut vorstellen.
Auf jeden Fall.
Ja, der Hermann Fendt hat mit seinem Vater zusammen das erste Dieselross entworfen, während der Bruder weg von daheim gelernt hat.
Sich seine Sporen verdient hat.
Seine Sporen verdient, natürlich absolut gerechtfertigterweise und nötigerweise. Jetzt kommt er zurück in den Betrieb, den Hermann Fendt, kann man sagen,
aufgebaut hat, ja, auch weiterentwickelt hat die letzten Jahre und ja auch geprägt hat, obwohl er noch so jung war. Ja.
Gerade diese Richtung, in die er jetzt geht.
Ja.
Und da gab es, glaube ich, durchaus Reibungsschwierigkeiten erstmal zwischen den zwei Brüdern, bis die sich angefunden haben. Aber da war es eben auch sehr praktisch, dass sie an unterschiedlichen Feldern ihre Stärken hatten. Ja, die Rückkehr des Bruders, die fortschreitende Professionalisierung, das alles, das hob Fendt jetzt nochmal auf eine neue Ebene. Und maßgeblich dafür war jetzt auch eine für die Unternehmensgeschichte, ein weiterer wichtiger Charakter, den ich hier kurz vorstellen möchte. Ein neuer Protagonist, der jetzt die Bühne betritt, nämlich der Schleppermeier. So, Caro, lass mich kurz ausholen. Kommen wir nochmal zu den Nazis. Also, sobald die vom Nutzen der industrialisierten Landwirtschaft überzeugt waren, weil man einfach mehr produzieren konnte, ging es den Nazis jetzt primär um Nahrungsfreiheit, Unabhängigkeit von internationalen Importen und um das Führen einer Erzeugungsschlacht. Also ihre Bauern sollten sozusagen mehr leisten als die französischen, die britischen, die sowjetrussischen Bauern. Dafür waren jetzt bald möglichst ausgereifte Maschinen gewünscht. Also frühe Maschinen, jetzt national gesehen, die auf den Markt kamen, waren eben oft Prototypen. Man musste viel daran noch rumschreiben und die waren quasi von mangelnder Qualität. Und da hatten die Nazis Angst, dass das die Bauern vergraulte. Das war absolut unerwünscht. Wenn die Glump kauften, kauften sie es kein zweites Mal. Das bedeutete, die Nazis fingen schon bald an, diese früher noch so als unromantisch gesehenen Schlepper auf Herz und Nieren zu prüfen. Und für diese Prüfung brauchte man natürlich fähige Menschen. Und hier tritt jetzt Diplom-Ingenieur Helmut Meyer auf. Der wurde später Professor und der wurde in der Traktorwelt liebevoll Schleppermeier genannt. Dieser Mann hat jetzt den Auftrag, breit angelegte Untersuchungen durchzuführen, welche Schlepperproduzenten was taugten und welche nicht. Der betreute ab 1928 ganz breit angelegte Untersuchungen zu Traktoren und ab 1934 fokussiert vermehrt mit Kleinschleppern. Der hatte also den Auftrag, die landwirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erhalten und zu steigern. Der Meier damals, der war gerade mal 30 Jahren, genoss aber in Fachkreisen damals schon sehr, sehr großes Vertrauen. Und der wurde jetzt eben 1934 auch auf die Dieselrösser aufmerksam. Bedeutet, er hat sich die Dieselrösser genauer angeschaut, die paar, die es damals gab, und auch die Betriebe, in denen sie verwendet wurden. Ich glaube, er hat damals um die 7 Betriebe im Allgäu besucht und die Dieselrösser in Aktion beobachtet und hat sie in Kategorien wie Größe, Nutzung, Entfernung zur nächsten Stadt und die Arbeitserleichterung, die sie brachten, bewertet. Und sein Urteil fiel hervorragend aus. Ich zitiere, die Besitzer der Maschinen äußerten sich über dieselben durchweg zufrieden und zwar sowohl hinsichtlich Leistung als auch Kraftstoffverbrauch und Haltbarkeit. Das war natürlich Gold wert. Da sollten jetzt auch noch weitere Beurteilungen folgen. Und noch dazu, das wäre ja schon genug gewesen, um dem Schleppermeier in der Fendt-Geschichte eine wichtige Rolle zuzugestehen. Nein, der gab auch super konkrete technische Anweisungen. Also der hat das in seinem Bericht, der hatte dann einfach ein wahnsinnig technisches Auge, hat das in seinem Bericht so formuliert. Und zwar so detailliert zum Beispiel im Falle eines Hinterrads, dass der Hermann Fendt, als diesen Bericht las, das quasi gleich als Handlungsanweisung verstanden hat. Der hat das Hinterrad so umgebaut, wie es der Schleppermeier gesagt hat. Da könnte man vielleicht noch verbessern. Also das hat natürlich dem Meier da einen hohen Stellenwert in der Familie eingebracht. Und nach diesen ersten Prüfungen von Meier ging es jetzt also wirklich um die Feinjustierung der technischen Aspekte der Schlepper, wie zum Beispiel Antrieb und Bereifung.
Ja, nämlich die Bereifung ist gar nicht so zu vernachlässigen. Ja. Also die Leistung der Traktoren damals, ehrlich gesagt wie heute, hing da schon stark da dran oder damit zusammen. Und die Eisenräder, die man damals verbaut hat, die waren zwar auf dem Acker praktisch, aber überhaupt nicht auf der Straße, man kann sich's vorstellen.
Das kann man sich echt vorstellen.
Und elastische Bereifung wiederum wäre zwar auf der Straße gut zu fahren gewesen, brachten aber auf dem Acker wiederum keinen Grip. Und Luftgummibereifung war zwar schon erfunden, aber noch nicht so richtig angekommen. Also nicht im Allgäu, beziehungsweise hatten jetzt fürs Dieselross einfach in dem Moment irgendwie, kam da noch keiner auf den Gedanken. Und einige Fendt-Besitzer, also Fendt-Kunden, die schon Dieselrösser auf dem Betrieb hatten, die haben sich dann einen Kompromiss überlegt. Also hier kam auch mal eine Idee konkret aus Kundenkreisen.
Von den Produkttestern, kann
genau,
man ja sagen.
Genau, von den Produkttestern und gar nicht unbedingt von Fendt selber. Und zwar sind die durchgehend mit Elastikbereifung gefahren und haben aber zusätzlich noch seitlich an diese Reifen quasi einen 10 cm breiten Flansch angeschraubt. Der hat so Noppen gehabt. Und wenn man also in den Acker gefahren ist und da die Räder durchgedreht sind, dann hat eben genau dieser Aufbau sozusagen dann gegriffen. Und daher hat man dann diese tollen Räder auch Greiferräder genannt. Und das war auf jeden Fall schon mal eine gute Idee, wie man über die nächste Zeit gekommen ist und mit der Bereifung einigermaßen klar gekommen ist. Und das hat dann aber doch nicht mehr allzu lang gedauert, bis die Luftgummibereifung das Ganze eingeholt hat sozusagen und alle anderen Ideen dann auch peu à peu wieder ersetzt hat sozusagen. Genau, der schon vorgestellte Traktorexperte Helmut Meyer hat außerdem noch darauf verwiesen, ganz schön, dass nur bei schmierigen Böden quasi diese Gummibereifung an ihre Grenzen kommt. Also die war dann eben Usus, diese Gummibereifung. Und dass eben eigentlich nur in seltensten Wetterverhältnissen sozusagen, die dann nicht mehr ganz optimal ist. Aber er hat auch gleich noch hinterher geworfen, das macht aber nichts, ja, weil wer ein Dieselross einsetzt, kann es sich leisten, nur noch bei geeignetem Wetter Feldarbeiten durchführen zu müssen.
Ja.
Also er hat da nochmal nachgelegt sozusagen.
Jetzt macht das sogar Marketing.
Das
kann man ja fast schon als Werbespruch irgendwie übernehmen.
Stimmt.
Also nochmal auf diese Rolle von Meyer da zu sprechen zu kommen, der kann nicht unterschätzt werden, nicht überschätzt werden, weil es war wirklich so, der hat ein wenig als Initialzünder gedient, um Fendt auch auf die nationale Bühne zu heben. Also wie gesagt, Meyer war eben für komplett Deutschland zuständig, der sollte da eben die Kleinschlepper prüfen. Und am 22.12., zwei Tage vor Weihnachten 1934, machte der Schlepper Meyer Hermann Fendt ein frühes Weihnachtsgeschenk. Denn da stand sozusagen dieser umfassende offizielle Test, war da abgeschlossen und er hat ihm verfrüht die Prüfungsleistungen seiner Dieselrösser mitgeteilt und die waren einfach hervorragend beurteilt. Man kann sagen, das hat den Meyer wahrscheinlich genauso gefreut wie den Hermann, denn die beiden Männer verstanden sich auch zwischenmenschlich sehr gut. Beides noch junge Männer und eben Tüftler und an Technik begeistert.
Du meinst der Hermann Fendt?
Der Hermann Fendt, Entschuldigung. Mhm. Ganz genau, also Hermann und Helmut ungefähr im selben Alter. Und Hermann Fendt, muss man auch sagen, dem war von Anfang an klar, dass wenn er einen guten Draht zu diesem Mann, zum Schlepper Meyer behielt, das konnte nur Vorteile bedeuten. Zum einen eben, wie wir schon gehört haben, wirklich konstruktive Vorschläge, für die man sonst einen Gutachter hätte bezahlen müssen. Und auch ein Einblick in diese nationale Welt an Kleinschleppern. Also der Helmut Meyer kam jetzt mit einer ganzen Reihe an Vorschlägen über die nächste Zeit, die auch daraus entstanden, dass er den Überblick über die gesamte Schlepperlandschaft im Dritten Reich besaß und die Geräte untereinander vergleichen konnte. Das war Hermann Fendt natürlich nicht so direkt möglich. Er hat ihm zum Beispiel auch eine kleine Warnung zukommen lassen, als sich Deutz nämlich für den Fendtschen Mähwerksantrieb zu interessieren begann. Das hat der Schlepper Meyer mitbekommen. Hat er Hermann Fendt den Tipp gegeben, die freundschaftliche Warnung, dass der Antrieb patentrechtlich noch nicht geschützt ist. Dass er das vielleicht mal vornehmen sollte oder dazu mal schauen sollte, weil Deutz anfängt, sich dafür zu interessieren. Der Hermann Fendt revanchierte sich dafür mit vorbildlicher Zuarbeit, zum Beispiel von angeforderten technischen Berichten und Fotos. Und der Hermann Fendt, das war sonst eher ein kurz und knapp formulierender Charakter. Das konnte er sehr gut, technisch komplexe Dinge kurz und knapp herunterzubrechen und zu vermitteln. Aber für den Schlepper Meyer machte er sich 1935 beispielsweise die Mühe, einen sehr ausführlichen technischen Bericht zu verfassen und zukommen zu lassen. Und in diesem Bericht, und auch das spricht für das Vertrauen zum Schleppermeier, legt Hermann Fendt sogar seine Pläne und Ideen zur Weiterentwicklung dar. Genau, das war ihm der Schleppermeier einfach wert. Und da ist jetzt auch interessant, die da beschriebenen Verbesserungen, das war zum Beispiel der Delbac-Filter und die Ventilschutzhaube, die waren damals optionale Teile bei den Dieselröstern. Die kamen auch nicht bei allen Kunden gut an, weil man dachte, das braucht man nicht unbedingt. Das war die 40 zusätzlichen Reichsmark nicht unbedingt wert, waren viele Kunden der Meinung. Und dem Hermann Fendt war aber klar, um die Haltbarkeit der Dieselrösser zu steigern, brauchte man diese beiden Vorrichtungen. Aber er hat es mal optional gelassen. Ist jetzt schön und gut, könnte man auch sagen, das ist Sache der Kunden, wie viel sie da investieren wollen, oder auch Hermann Fendt, wie viel er da in die Grundausstattung packen will. Aber jetzt kommt hier auch wieder der immense Nutzen vom Schleppermeier zum Tragen, denn der wusste als hochrangiger Prüfer natürlich, woher und wohin denn der politische Wind weht. Also was war denn von politischer Seite
gewünscht,
was denn, wie ein idealer Schlepper aussehen sollte. Und jetzt gab er Fendt den Tipp und hat gemeint, von Seiten des neu gegründeten Reichsnährstands waren vor allem diese ausgereiften Maschinen gewünscht. Ausgereifte Maschinen, die für die Haltbarkeit bekannt waren. Der Meier riet Fendt jetzt also, wenn du möchtest, dass deine Dieselrösser auch von ganz oben mit Wohlwollen betrachtet werden, mach sie so widerstandsfähig wie möglich, auch wenn das vielleicht dem einen oder anderen Kunden, der das eher mal als auf kurze Sicht sieht, vielleicht nicht gleich schmeckt. Und gesagt, getan, der Delbac-Filter und die Ventilschutzhaube wurden bald Teil der Grundausstattung. Und damit fühlte man sich jetzt fit genug für den nächsten Schritt, nämlich raus mit den Dieselrössern aus dem Allgäu, raus aus Bayern. Jetzt wird sich gemessen mit anderen Schleppern auf nationaler Ebene.
Ja, es gab nämlich dann eine Einladung oder, wie soll ich sagen, eine Aufforderung, an der Kleinschlepperprüfung teilzunehmen. Auch das kam aus Richtung Schleppermeier, diese Einladung. Und ja, man könnte jetzt meinen, super, da sind wir auf jeden Fall dabei von Seiten Fendt, um eben auch hier wieder ordentlich Lob einzufahren. Aber ja, diese Kleinschlepperprüfung sorgte auch so ein bisschen für Bauchgrimmen. Also der Hermann Fendt war nicht restlos begeistert von dieser Idee, da teilzunehmen, weil er dachte sich eben auch, was passiert, wenn unser Dieselross negativ bewertet werden würde. Also er hatte da schon auch Respekt vor diesem Verfahren, das er vielleicht auch gar nicht so genau gekannt hat zu dem Zeitpunkt. Und hinzu kam noch, da musste ich ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln, der Hermann Fendt hat in den Raum gestellt, also er wüsste jetzt eigentlich nicht, warum er einen Kleinschlepper kostenlos zur Verfügung stellen sollte für diese Prüfung. Also man könnte ja meinen, super, da stellen wir auf jeden Fall eine Maschine zur Verfügung, und nö, also da hat der Hermann Fendt erstmal gesagt, also er findet, da sollte es eine Gegenleistung geben.
Da gehört schon auch Selbstvertrauen dazu, weil den Leuten zu sagen, die dafür verantwortlich sind, dich zu bewerten, ja, aber zahlen tut's ja schon dafür.
Ja, also, ja. Also gratis gibt's das nicht. Finde ich ein schönes Detail, was auch so ein bisschen wieder die Person charakterisiert. Ja. Und dazu kam noch, dass dieser Zeitpunkt einfach total schlecht war, ja, mit dieser Kleinschlepperprüfung, weil zu dem Zeitpunkt war es in der Werkstatt Fendt nämlich so, dass Getriebeteile nicht geliefert werden konnten und deswegen sich die Produktion ganz schön gestaut hat zu dem Zeitpunkt. Also es war so, dass sich die Fertigstellung eigentlich der ersten Dieselrohrserie total verzögert hat. Und auf dem Hof etliche teilmontierte Dieselrösser rumgestanden sind für mehrere Wochen. Also auch das wieder ein Bild, was man sich gut vorstellen kann. Das war ja eh nicht unbedingt wahnsinnig viel Platz da an der Jahnstraße.
War noch nicht 10. optimiert, ja genau.
War noch nicht optimiert, das ist ja alles noch ein bisschen, wie soll ich sagen.
Wo halt Platz war, hat man es hingestellt.
Genau, provisorisch gewesen. Ja. Und ja, in dieser Situation kam dann eben da auch noch diese Einladung da rein. Und ja, man hat dann also überlegt, wie geht man jetzt vor. Und dann kam aber in diesen Wochen, wo man sich da noch nicht ganz sicher war, ob man jetzt dabei ist oder nicht, von eben diesem Helmut Meier ein Brief. Und da stand dann drin, dass sie also jetzt den Prüfschlepper doch kaufen würden. Mhm. Sprich, es war jetzt klar, sie kriegen Geld dafür. Und dann war das plötzlich vom Tisch da die Zweifel. Und man hat sich auf 2.375 Reichsmark geeinigt, inklusive Mähvorrichtung und Geländereifen. Man hat auch noch zwei Dinge so ein bisschen neu gemacht im Vorfeld. Man hat nämlich Gelenk und Federung in die Vorderachse eingebaut und die Hinterachse noch mit einer zweiten Bremse versehen, sodass man jetzt wirklich ready war für diese Prüfung. Ja, wie muss man sich diese Kleinschlepperprüfung so vorstellen? Also der Test war auf jeden Fall auf mehrere Monate angelegt, also schon ein Langzeittest, könnte man sagen, und war recht umfangreich geplant. Der Dr. Klaus Herrmann schreibt in der Chronik so schön, das Prozedere war im besten Sinne umständlich. Teilnehmen sollten insgesamt 16 Prüfmaschinen aus ganz Deutschland. Und Ziel war es für die Politik, wie du schon gesagt hast, ein aktuelles Bild vom Entwicklungsstand zu erhaschen, ja, und denen dann quasi zu übermitteln. Und alle Schlepper wurden dafür erstmal zerlegt. Also auch schön, man liefert quasi sein Dieselross. Oder
Gott sei Dank haben sie es gekauft.
Kleinschlepper, genau. Und dann wird er erstmal komplett auseinandergeschraubt. Wurde dann vermessen und wieder zusammengebaut. Also da müssen dann schon auch Leute am Werk gewesen sein, die sich wirklich auskennen. Und dann wurden diese Kleinschlepper an ausgewählte Betriebe zum Testen gegeben, also landwirtschaftliche Betriebe. Und das nannte man dann die Gebrauchswertprüfung. Und die Schlepper rotierten auch, also damit man auch einen Vergleich bekommt als Testbetrieb sozusagen. Und am Ende wurden insgesamt wohl 1000 Fragebögen gesammelt von diesen Prüfern und auch ausgewertet. Und jetzt kommt's aber. Also man hat sich da so viel Arbeit gemacht und wahnsinnig viel Geld ja auch reingesteckt in das ganze Prozedere. Und
dann hat man sich schön aufgearbeitet.
Ja, und total.
Möchte man meinen.
Monatelang. Also wirklich ein Aufwand, den man heute so in der Form wahrscheinlich erstmal nicht mehr betreiben würde. Und der Clou ist aber, es gab nie ein offizielles Ergebnis von dieser Kleinschlepperprüfung. Beziehungsweise es wurden diese Prüfergebnisse nicht veröffentlicht. Der Grund dafür ist eigentlich nicht wirklich bekannt. Man hat nur im Jahresbericht von diesem Reichskuratorium für Technik in der Landwirtschaft, kurz RKTL, das kommt immer wieder auch nochmal vor, da hat man geschrieben, dass manche Schlepper zwar besser waren als andere, aber auch die besseren hätten noch zu wünschen übrig gelassen. Gut, da schwingt jetzt so ein bisschen mit, alles irgendwie schlechter gelaufen wie gedacht, deswegen will man lieber gar nicht so genau drauf eingehen.
Absolut, ja.
Es steht auch nicht drin, welche Schlepper jetzt wohl besser waren als die anderen, also da wurden wohl auch keine Marken oder so genannt. Das war dann erstmal der Status quo quasi nach dieser monatlichen Prüfung. Natürlich nicht besonders, bringt einen nicht wirklich weiter. Eher enttäuschend das Ganze. Ja. Ein bisschen später kam dann doch noch die Wahrheit ans Licht oder zumindest kamen weitere Indizien dazu, was jetzt wohl wirklich Phase war bei dieser Prüfung. Und zwar war es anscheinend so, dass noch während des Tests zwei von diesen 16 Schleppern von den Herstellern zurückgezogen worden sind, wegen offensichtlicher Mängel. Also die Hersteller hatten dann wohl tatsächlich die Panik, die Hermann Fendt am Anfang bei der Einladung schon hatte. Was, wenn wir da jetzt schlecht abschneiden, dann sind wir lieber gar nicht erst dabei gewesen und haben da nochmal die Reißleine gezogen sozusagen. Und vier weitere überstanden zwar wohl die Tests, wurden aber als unbrauchbar bezeichnet. Das möchte man natürlich auch irgendwie nirgendwo lesen. Ja. Und vier wiederum wurden als brauchbar bezeichnet immerhin. Ja. Also man hat damals ja auch nicht unbedingt mit zu viel Lob um sich geworfen.
Da fällt mir gerade ein, es ist jetzt nur Interpretationssache, aber dieser Grund, warum dieser Bericht nicht veröffentlicht wurde, vielleicht da nochmal das Stichwort Erzeugungsschlacht. Also die Nazis, wie gesagt, die wollten konkurrieren auf allen Ebenen international. Mhm. Und wenn wir uns an die erste Folge erinnern, technisch führend waren ja damals unter anderem die Amerikaner. Wenn du jetzt da wirklich einen hochoffiziellen Bericht veröffentlicht hättest mit ernüchternden Ergebnissen, liefert auch nicht das beste Bild. Falschen ist jetzt nur meine Signale, Interpretation, jetzt mal ad hoc entstanden, aber Da könnte ich mir vorstellen, dass man dann gesagt hat, nee, dann lieber erstmal die Schublade und für intern.
Das stimmt, ja, weil es war nämlich dann schon so, dass die Testergebnisse den Herstellern schon zugespielt wurden. Also das würde jetzt für deine Theorie sprechen, dass sie sich dann gedacht haben, okay, an die große Glocke wollen wir es jetzt nicht hängen, wir wollen es nicht quasi über die Grenzen hinausspielen, dass wir eigentlich gar nicht so gut aufgestellt sind. Aber die Hersteller sollen schon wissen, wo noch die Mängel liegen genau und wo sie noch nacharbeiten können sozusagen. Also das war wohl auch die Hoffnung, dass diese Vorschläge in der Weiterentwicklung berücksichtigt werden und dass die Kleinschlepper dann in Zukunft auch besser werden. Ne? In der Chronik vom Dr. Klaus Herrmann steht noch drin, dass aus Aufzeichnungen eines damals beteiligten Experten immerhin hervorgeht, dass das Fendt-Dieselross bei den wohl am besten bewerteten Kleinschleppern dabei war. Genau. Ja, in jedem Fall hat diese Kleinschlepperprüfung dazu geführt, dass Fendt so ein bisschen aus Bayern rausgekommen ist, ja, und plötzlich auch deutschlandweit bekannt war. Also natürlich schon erstmal super, da Veröffentlichungen dann, also auch wenn sie jetzt eben nicht im Detail waren, aber zumindest da einfach ihre Kontakte haben dann knüpfen können.
Und auch mit den anderen Herstellern in dieser genau. Reihe genannt zu werden, genau.
Auf jeden Fall. Und ja, in diesem nun größer gewordenen Aktionsfeld, kann man sagen, fühlt man sich auch dann recht schnell wohl. Also das hat den Fans, dem Hermann und dem Hans, Xaver, Entschuldigung, ich komme selber schon manchmal durcheinander, recht gut gefallen. Und das spiegelt sich dann auch in den Produktionszahlen wieder und auch in der Stärke der Belegschaft, die man dann hatte. Also im Jahr 1936 hat Fendt mit insgesamt 23 Mitarbeitern 233 Schlepper produziert. Also ist schon eine deutliche Steigerung, das muss man sagen. Davon waren 60 Stück von diesen 9 PS Dieselrössern, die werkseitig auch Typ F9 genannt wurden. Und wiederum 173 Traktoren zählten jetzt zu der neuen Baureihe F12, die dann schon 12 PS hatten. Ja. Und ich habe Gilbert Krämer dazu befragt. Das ist ein Fendt-Sammler und Kenner und natürlich auch Mitglied im Fendt-Klassik-Club, ist ja klar. Und der kann uns noch ein paar Details zu diesem F9 und diesem F12 nennen. Caroline Noscheller, hallo Herr Krämer.
Hallo.
Grüß Sie.
Jetzt geht's los.
Haben Sie ein bisschen Zeit für mich?
Ja, kommt drauf an, wie lange.
So lange wird's nicht dauern, aber so Viertelstunde, 20 Minuten, denke ich.
Ah ja, so viel Zeit habe ich mir genommen.
Gilbert Krämer kommt aus der Eifel. Aus der Nähe von Trier und ja, damit ist er auch ganz in der Nähe von der Luxemburger Grenze und nur ungefähr 100 Kilometer von Josy Reif entfernt. Und in Fendt-Kreisen ist Josy Reif wohl bekannt. Der ist seines Zeichens ebenfalls großer Fendt-Sammler und die beiden kennen sich. Natürlich.
Seit 20 Jahren mindestens sind wir Freunde.
Ah ja, schön.
Ja. Wir arbeiten auch zusammen. Er baut ja viele Schlepper um oder nach. Mhm. Und die ganzen technischen Daten, die kriegt er dann immer von mir, weil ich habe hier ein Riesenarchiv mit allen Daten, mit Prospekten, Anleitungen und was alles mit Datenblättern. Da kriegt er dann Maße und alles, was er braucht, kriegt er dann von mir.
Also es ist nicht nur die Hardware, die Sie sammeln, also nicht nur die Schlepper, sondern eben auch den ganzen Papierkram dazu, also Prospekte, Beschreibungen, Datenblätter, da haben Sie ein großes Archiv.
Ich habe allein an die 3000 Prospekte vom F9 angefangen bis heute, alles im Original, geordnet in Ordnern.
Ja.
Und weil das bei Fendt nicht der Fall ist, hat man mich gebeten, ob sie das kriegen könnten zum Einscannen. Da sind meine ganzen Ordner waren bei Fendt und wurden da von der Firma eingescannt.
Ach was.
Ja.
Aber Sie haben die Originale.
Ja.
Das ist doch mal was.
Schön. Und letztes Jahr hat mich ja auch der Chef der Kröpplinghof zusammen mit dem Sepp Nuschler besucht. Mhm. Hat sich das alles mal angeschaut.
Das war bestimmt auch ein besonderer Moment.
Ja, neben diesen Sachen, ich sitze gerade hier in meinem Hobbyraum im Keller, der hat so 60 Quadratmeter, rundum Vitrinen, auch mit Modellschleppern, habe ich auch gesammelt.
Ah,
Und zwar habe ich da über 600 Stück nur Fan.
Gilbert Krämer hat in seiner Sammlung ein F9 mit der Fahrgestellnummer 115. Also eine sehr frühe Ausgabe dieses Fendt-Dieselross. Und von diesem Schatz will er uns nun berichten.
Den habe ich 1994 gekauft, und zwar im Allgäu unten bei Stetten. Mhm. Ich war 2 Jahre lang da dran am Kaufen. Und das war auch ein Sammler, aber er wollte nicht verkaufen. Plötzlich ist er dann verstorben. Und dann hat der Sohn mich angerufen. Der Vater hat im Notizbuch fest vermerkt, meinen Namen, dass ich Interesse an dem F9 hätte. Mhm. Und da haben wir uns dann geeinigt. Der hat sogar dabei geschrieben gehabt, was ich ihm geboten hatte damals.
Ach.
Und ja gut, dann musste ich das ja auch dem Sohn wieder zahlen. Und so bin ich dann zu dem F9 gekommen. Dann war das noch eine kuriose Sache. Im Januar 94 war das Ganze. Und da habe ich mir einen LKW zusammen mit dem Kollegen, der ist mitgefahren, hatten wir uns geliehen. Mhm. Da sind wir von Ulm bis nach Füssen runter auf der Eisautobahn gefahren. Also 3 Stunden lang im Schritttempo. Dann da angekommen, da fing es im Allgäu an zu schneien. Mhm. Dann haben wir das Ding schnell aufgeladen und sind wieder in Richtung Heimat gefahren. Waren dann fast 1,5 Tage unterwegs.
Ja, das Wahnsinn. War eine
kuriose Sache.
Ja, das glaube ich.
Ja, zu dem F9, den gab es dann in Eisenbereifung anfangs, nachher mit Vollscheibenräder mit Gummiauflage. Mhm. Und dann hat man zusätzlich da seitliche Greiferräder anbauen können. Also das war Verbreiterungen mit Greifern auf den Rädern. Das waren so Metallringe, die waren an die Gummiräder angeschraubt, mhm. waren aber etwas niedriger, damit die Greifer, die da drauf befestigt war, auf der festen Straße, also nicht auf die Fahrbahn kamen.
Ja.
Die sind nur haben nur den Boden berührt, auf dem Acker oder auf der Wiese, wenn diese Vollscheibenräder, Vollgummiräder etwas eingesackt sind, dann haben diese seitlichen Greiferräder mitgetragen und mitgegriffen.
Mhm.
Ah, eine andere Sache war noch, man konnte auch Kleidschutzketten auflegen. Und zwar hatte man dann beidseitig an den Vollscheibenrädern so Haken. Da wurden einmal innen, einmal außen die Kette befestigt und immer wieder über die Gummiauflage gelegt. Hatte praktisch wie Schneeketten auf den Rädern. Das ist so die Besonderheit von dem F9. F12 habe ich nicht.
Haben Sie nicht?
Aber das ist ja vom System her dasselbe. Er hat nur einen anderen Motor drauf. Aber sonst, der Rahmen, der ist ja auch dieser Tragrahmen mit aufgebautem Motor, Getriebe und Kupplung und dann separater Hinterachse. Diese Modelle F9, F12 haben ja kein Differentialgetriebe, die haben ja nur einen Antrieb praktisch vom Getriebe auf die Hinterachse und da wird ein Rad angetrieben, dreht dieses Rad jetzt durch, dann kann man mit einer Klauenkupplung das zweite Rad sperren, also man da kann dann aber nur noch geradeaus fahren, weil dann kann man nicht mehr lenken.
Mhm. Ah ja. Okay.
Das war aber beim F9, beim F12 dasselbe.
Okay. Also es hat im Prinzip, es war eine Nummer größer.
Ja,
sowohl von
PS-mäßig größer.
Und Reifen, glaube ich, auch, gell?
Ja, und bei dem F12 kamen ja dann auch schon die Gummireifen. Die gab es ja dann ab 6,37 wurde ja die Luftbereifung schon eingeführt.
Also das Selbstvertrauen wuchs, das Selbstvertrauen war da. Man vertraute immer mehr auf die eigenen Maschinen, trug das auch zunehmend nach außen, auch national. Und beispielsweise die Dieselrösser des Jahrgang 36, die wurden jetzt von Herstellerseite schon sehr selbstbewusst damit beworben, dass man in einer Stunde bis zu 2 Tagwerk mähen konnte, dass man ein- und zweischarig pflügen konnte oder dass man auf guter, fester Straße bis zu 4 Tonnen ziehen konnte mit diesen Dieselröstern dieses Jahrgangs. Da wurden jetzt auch unterschiedliche Ausstattungen angeboten. Der Preis schwankt mittlerweile zwischen 2.500 und 2.975 Reichsmark. Also schon noch mal ein bisschen teurer wie das, was man den Prüfern damals verkauft hat. Wurde allerdings von Herstellerseite als adäquater Durchschnittspreis angegeben. Man muss allerdings sagen, oder man weiß mittlerweile, dass Fendt damals schon einen ziemlich ordentlichen Gewinn eingefahren hat. Das war auch nötig, der wurde auch gut eingesetzt, unter anderem jetzt mit einer Erweiterung des Werksgeländes, was langsam dringend nötig war. Und zwar an der heutigen Johann-Georg-Fendt-Straße. Damals hieß die Straße noch nach dem Weidfeld. Historisch war dieses Weidfeld wichtig für Markt Oberndorf. Da lagerten zum Beispiel im Ersten Koalitionskrieg 1796 Napoleons Truppen. Es waren 17.000 Mann. Und 1917 im Ersten Weltkrieg landete dort Oskar Bär. Das war der erste Oberndorfer Flieger. Der landete dort mit seinem Doppeldecker. Was natürlich damals diese neue Technik die Jugend stark begeistert hat. Und so sollte es jetzt auch 20 Jahre später sein, als die Fendt dort anfingen, ihre hochmodernen Maschinen zu produzieren. Ganz Deutschland rüstete auf. Die Fendt waren da nicht allein. Die Industrie lief auf Hochtouren. Es könnte alles so schön Richtung Zukunft gehen. Aber jetzt rauscht man direkt hinein in die große Katastrophe, in den Zweiten Weltkrieg.
So ist es leider und der geht natürlich auch an der Firma Fendt in keinster Weise spurlos vorbei. Aber damit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge, nämlich in der 4. Folge von unserem Podcast Markt Oberndorf 1930, dann mit dem Titel Fendt im Zweiten Weltkrieg. Markt Oberndorf 1930. Fendt schreibt Geschichte. Ist ein mehrteiliger Podcast des Fendt Classic Club International mit Sitz in Markt Oberndorf. Moderation und Recherche: Dominik Nierer und ich, Caroline Noscheller. Hauptquelle dieser Folge: die große Fendt Chronik von dem leider bereits verstorbenen Autor Dr. Klaus Herrmann. Mitwirkende dieser Folge: Peter Fendt, Hans Fendt und Gilbert Krämer im Interview. Schnitt und Produktion: Schönach Medien GmbH, Hans Daxer.